RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Steve Neuwirth um 18 Uhr. Guten Abend. Nach dem Test in einzelnen Regionen soll die elektronische Patientenakte ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach in einem Brief angekündigt. Es seien jetzt alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Damit können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen zu ihren Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlungen verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Patienten können der Nutzung widersprechen. In Berlin ist ein 29-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. Laut den Ermittlern wurde der Deutsche bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Neuköllner Sonnenallee gefasst. Dem mutmaßlichen Islamisten wird vorgeworfen, eine schwere Gewalttat gegen den israelischen Staat vorbereitet zu haben. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein, um sich dort an Kriegswaffen ausbilden zu lassen. Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gebler nach der Senatssitzung mitgeteilt. Kirsten Buchmann, RBB 24, Landespolitik.
Die Regelungen zur Mietpreisbremse gelten damit weiterhin für ganz Berlin. Der Vermieter dürfe bei Neuvermietung maximal 10% mehr Miete nehmen als vom Vormieter, so Stadtentwicklungssenator Christian Gebler. Konkret darf die neue Miete bei Mietbeginn grundsätzlich maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Zukünftig soll die sogenannte Mietpreisbremse auf Bundesebene geregelt werden. Union und SPD wollen sie dann um 4 Jahre verlängern. Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Deutschen Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Grund dafür seien vor allem die hohen Investitionen ins Schienennetz. Fast 20 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr verbaut worden. Wenn man so weitermache, könne eine echte Trendwende gelingen, so die Bahn. Aktuell führten aber die vielen Baustellen weiter zu etlichen Verspätungen. Unserer Region stehen die ersten Tage in diesem Jahr mit sommerlichen Temperaturen bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es schon morgen in der Lausitz bis zu 27 Grad warm werden. In Berlin werden es wohl um die 26 Grad. Für Donnerstag sind an Oder und Neiße dann sogar bis zu 29 Grad vorhergesagt. Für Ende April seien dies ungewöhnlich hohe Werte, heißt es von Meteorologen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Abend überwiegend bewölkt. Örtlich gibt es auch etwas Regen. Meist bleibt es aber trocken. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 22 Grad, in Cottbus 19 Grad. Morgen wieder sonnig oder locker bewölkt, 23 bis 27 Grad. Am Donnerstag dann heiter bis wolkig und trocken und die Werte liegen dann zwischen 20 und 29 Grad. Die Zeit, es wird jetzt 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. In einigen Regionen gibt es die elektronische Patientenakte schon, die EPA. Das war eines der Lieblingsprojekte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist inzwischen nur noch geschäftsführend im Amt, aber mit einer seiner letzten Handlungen hat er in einem Brief die deutschlandweite Einführung der Akte ab dem 29. April angekündigt, also schon in 2 Wochen. Dietrich Karl Meurer aus dem Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten.
Seit Januar wird die elektronische Patientenakte, kurz EPA, in Modellregionen getestet. Ab Ende April kann sie nun in ganz Deutschland starten. Das steht in einem Brief des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach an die Firma Gematik, die das digitale Gesundheitssystem entwickelt. Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass Gesundheitsdaten nicht gut genug geschützt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Bis Oktober können Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, ob sie die elektronische Akte nutzen wollen. Danach müssen sie sie einsetzen. Patientinnen und Patienten können der Nutzung widersprechen. Die Einführung der EPA dürfte auch nach einem Regierungswechsel weiterlaufen, denn CDU, CSU und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt.
Dietrich Karl Meurer über die elektronische Patientenakte, die jetzt schneller kommen soll als bislang geplant. Wenn es um Funktionen und Ämter im Bundestag geht, hat die AfD oft das Nachsehen. Bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten war ihr Kandidat Gerold Otten durchgefallen. 3 Wahlgänge gab es, in keinem erreichte der AfD-Mann eine Mehrheit. Jetzt stehen die Wahlen für die Ausschüsse des Bundestages an. CDU-Politiker Jens Spahn will künftig bei Verfahren und Abläufen im Bundestag mit der AfD so umgehen wie mit allen anderen Fraktionen auch. Aber das gefällt nicht allen, zur Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Als stellvertretender Vorsitzender der CDU im Bundestag genießt Jens Spahn viel Aufmerksamkeit, die er auch immer wieder nutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel mit Aussagen wie dieser.
Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen.
Was genau Spahn mit Geschäftsordnungstricks meinte, ließ er offen. Der Bundestag besitzt eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Redezeiten im Plenum und die Verhaltensregeln der Abgeordneten regelt. In die Geschäftsordnung fällt auch die Wahl eines Bundestagspräsidiums. Zuletzt war der AfD-Kandidat Otte 3-mal durchgefallen, weil ihm zu wenig Abgeordnete ihre Stimme gegeben hatten. Wie Spahn meint auch sein Parteifreund Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die AfD besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückgedrängt werden sollte. Und genauso sieht das der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Nicht alle in der CDU sind jedoch für diese Herangehensweise, also der AfD Ämter und Posten zu gewähren. Roderich Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums, das unter anderem die Geheimdienste überwacht, warnt vor der AfD als Sprachrohr russischer und chinesischer Desinformation. Er hält nichts davon, Mitglieder der AfD in dieses sicherheitsrelevante Gremium zu wählen. Diese Debatte, die Jens Spahn losgetreten hat, was macht die mit der sogenannten Brandmauer zwischen CDU und AfD? Im sächsischen Naundorf kämpfen sie um den Kern der CDU. Manfred Kolbe, ehemals Abgeordneter im Bundestag, findet harte Worte.
Die Brandmauer ist wirklich die strategische Dummheit der CDU und führt zum weiteren Erstarken der AfD.
AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich Spahns Interview genau durchgelesen und reagiert mit Genugtuung.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Beim kommenden Koalitionspartner der SPD schaut man mit Sorge auf die bröckelnde Brandmauer. Co-Parteichefin Saskia Esken machte ihrem Ärger vor Mitgliedern in Hannover Luft.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Jetzt aber muss man erst einmal im Parlament mit der AfD umgehen. 152 Abgeordnete umfasst die Fraktion. Als größte Opposition hätte sie zum Beispiel üblicherweise Anspruch auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Ob ihre Kandidaten gewählt werden oder, wie in der vergangenen Legislatur geschehen, durchfallen, hier kommt es auch auf das Verhalten der Unionsabgeordneten an.
Barbara Kostolnik aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Ins Ausland. Im Sudan kämpfen 2 Männer um die Macht und das seit genau 2 Jahren. Der Armeechef und sein ehemaliger Stellvertreter haben das arme Land noch tiefer in die Verzweiflung gestürzt. Die Hälfte der Bevölkerung droht Hunger, 12 Millionen sind auf der Flucht. Heute haben in London Vertreter aus 20 Staaten über Wege zu einem Ende des Sudan-Konfliktes und über Hilfen für die notleidende Bevölkerung beraten. Korrespondent Christoph Prössel berichtet.
Mit einem Appell wendete sich die geschäftsführende Außenministerin von Deutschland, Annalena Baerbock, an die Konferenzteilnehmer in London.
How can we forget the world's largest humanitarian crisis? The 30 million who cannot survive without humanitarian assistance. The horrific reports of women and children being raped.
Wie konnten wir die humanitäre Krise im Sudan nur vergessen? Die 30 Millionen Menschen, die auf Hilfen angewiesen sind, die Frauen und Kinder, die vergewaltigt wurden, sagte Baerbock. Und auch der britische Außenminister David Lammy sagte, es müsse deutlich werden, dass die Staatengemeinschaft den Sudan nicht vergessen habe.
Let's show them and the world that we've not given up on them. We've not given up on Sudan.
Die deutsche und die britische Regierung machten zu Beginn der Konferenz Hilfszusagen. Deutschland ist bereit, weitere 125 Millionen Euro zu geben, Großbritannien etwa 140 Millionen Euro. An der Konferenz nehmen Vertreter aus 17 Ländern und von 5 multilateralen Organisationen teil, zum Beispiel von der Europäischen Union, der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga. Auf der Agenda stand aber nicht nur die Unterstützung der Zivilbevölkerung, der Vertriebenen, der Hungernden. Es ging bei diesem Treffen auch darum, die Bemühungen, einen Frieden auszuhandeln, zu koordinieren. David Lammy begründete die Notwendigkeit so. 4 Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflohen. Die Krise destabilisiert die ganze Region. Es wäre also strategisch falsch, den Sudan zu vergessen. Im Sudan bekämpfen sich 2 Kriegsparteien, die Armee auf der einen Seite, die sogenannte RSF-Miliz auf der anderen Seite. Vertreter der beiden Parteien lehnten es ab, nach London zu kommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, kritisierte die Unterstützung aus dem Ausland für die beiden Kriegsparteien. Er sei besorgt, dass weiterhin Waffen in den Sudan gelangten. Annalena Baerbock betonte, es könne keine militärische Lösung geben.
There cannot be any military solution. This war must end.
Der Krieg müsse sofort enden. Baerbock forderte die Kriegsparteien auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Bereits am Montag hatte sie von den Golfstaaten gefordert, sich stärker für einen Frieden zu engagieren. Die nationale Armee wird von Ägypten und Saudi-Arabien unterstützt, die RSF-Miliz von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Christoph Brössel aus London. Zurück nach Deutschland. Im Januar, ausgerechnet im Umfeld der Grünen Woche, brach in einem Betrieb in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche aus. Tausende Tiere mussten getötet werden, mehrere Sperrkreise wurden gezogen. Viele Landwirte stöhnten über Einschränkungen bei Verkauf und Transport ihrer Tiere. Jetzt, Monate später, ist die Krise offenbar ausgestanden. Deutschland sei offiziell frei von der Seuche, bestätigte der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Uwe Berndt informiert aus dem Hauptstadtstudio.
Er selbst sagt, es sei sein wahrscheinlich letzter Auftritt als Bundeslandwirtschaftsminister. Doch den lässt sich Cem Özdemir nicht nehmen, denn diese gute Nachricht möchte der Minister noch selbst verkünden. Die Maul- und Klauenseuche ist nach nur 3 Monaten überwunden.
Auch die letzte verbliebene Zone ist jetzt wieder offiziell als Maul- und Klauenseuche frei erklärt worden. Damit ist das ganze Land, Gott sei Dank, Maul- und Klauenseuche frei.
So hat es die Weltorganisation für Tiergesundheit erklärt. Damit hebt sie auch die Einschränkungen in Brandenburg auf, wo die Tierkrankheit vor 3 Monaten ausgebrochen war. Deutsche Fleischprodukte gelten nun weltweit wieder als sicher.
Dieser Status ist extrem wichtig für den Export der betroffenen Waren. Es gilt vor allen Dingen für Fleisch und für Milchprodukte.
Özdemir für diesen Erfolg auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und dem Friedrich-Löffler-Institut zurück. Das Krisenmanagement sei in kurzer Zeit erfolgreich gewesen. Und auch die Zusammenarbeit mit der EU hätte in der Krise gut funktioniert, denn so sei es möglich gewesen, Produkte außerhalb der Sperrzone in die EU zu exportieren.
Ich sage das auch vor dem Hintergrund dessen, dass es ja bekanntermaßen auch Parteien gibt, die versuchen, Landwirten einzureden, dass die EU schlecht sei für die deutsche Landwirtschaft. Das Gegenteil ist richtig. Dank der Europäischen Union konnten wir selbst während der Maul- und Klauenseuche außerhalb der Sperrzone exportieren.
Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Virusinfektion. Sie kann Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine befallen. Für Menschen ist sie ungefährlich. Im Januar war die Maul- und Klauenseuche in Deutschland zum ersten Mal seit 1988 wieder ausgebrochen.
Und erstmal ist die Seuche wieder vorbei. Mit der guten Nachricht verabschiedet sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir aus seinem Amt. Und ich übergebe hier an Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Borussia Dortmund benötigt heute Abend ein Fußballwunder, um die 0-4-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona zu korrigieren. BVB-Trainer Niko Kovac mit einer halbwegs realistischen Einschätzung.
Wunder gibt's immer wieder, aber wir wissen auch, dass Barcelona dieses Jahr 2025 noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Das macht die Sache umso schwieriger bzw. ja, nicht so leicht.
Dortmund gegen Barcelona live und komplett ab 21 Uhr, wie gewohnt hier im RBB 24 Inforadio zu hören. In die Fußball-Bundesliga, der Einspruch des VfB Stuttgart gegen die gelb-rote Karte von Nick Woltemade im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen ist vom DFB-Sportgericht abgelehnt worden. Der Vizemeister muss daher in der Partie bei Union Berlin am Samstag ohne den Angreifer auskommen. Thomas Barreis.
In einer ersten Reaktion zeigte sich der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle enttäuscht über die Entscheidung, weil der Schiedsrichter nach Spielende nach Ansicht der TV-Bilder die zweite gelbe Karte für Woltemade selbst als Fehler bezeichnet habe. Der VfB-Angreifer war bei der 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen mit der gelb-roten Karte vom Platz gestellt worden. Eine umstrittene Entscheidung. Woltemade hat in einem Zweikampf nach rund einer Stunde Spielzeit mit seiner Fußspitze Werder-Profi Mitchell Weiser am Knöchel berührt. Bereits in der ersten Halbzeit war er zum ersten Mal verwarnt worden.
Der Blick zum Tennis. Zweiter Tag beim ATP-Turnier in München. Titelverteidiger Jan-Lennard Struff ist schon ausgeschieden, aber ein Berliner Tennis-Teenager schafft dagegen eine kleine Sensation. Florian Hecht.
Am Ende konnte er sein Glück gar nicht fassen, lag auf dem Rücken auf dem Center Court von München und strahlte mit der Sonne um die Wette. Diego de Dura Palomero, ein 17-jähriger Berliner, bei seinem ersten Spiel in einem Hauptfeld der ATP-Tour gewinnt er gegen Denis Shapovalov, den Kanadier, immerhin die Nummer 29 der Welt. 7:6 der erste Satz an den Deutschen, bei Stand 3:0 für Diego de Dura Palomero, dann die Aufgabe von Shapovalov und der Deutsche als Sieger vom Feld. Genauso wie Jannik Hanfmann, der Jakob Mensik, den jungen Tschechen, in 3 Sätzen schlug. Negativ dagegen heute die Ergebnisse für den Titelverteidiger Jan-Lennard Struff. 0:6 und 2:6 gegen Francisco Cerundolo, den Argentinier. Und ebenfalls in 2 Sätzen verloren Justin Engel, das 17-jährige Talent aus Nürnberg, gegen Fabian Marozsán aus Ungarn.
Soweit Florian Hecht. Und noch zum Eishockey. Das deutsche Frauennationalteam hat es verpasst, sich weiteres Selbstvertrauen für das schwere Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Tschechien zu holen. Im letzten Vorrundenspiel gab es beim 0:1 gegen Japan die 2. Niederlage. Damit belegt das Team in der schwächeren Gruppe B Rang 3 hinter Schweden und Japan. Am Donnerstag ist die deutsche Auswahl nun im Viertelfinale gegen Vorjahresfinalist USA krasser Außenseiter. Bislang erreichten die deutschen Spielerinnen lediglich bei der WM 2017 das Halbfinale und Platz 4. Das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand im kommenden Jahr ist bereits gesichert. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Morgen wird auf den Seeloer Höhen der dortigen Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Am 16. April 1945 begann die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Ziel war der Durchbruch der Roten Armee nach Berlin. 80 Jahre nach Kriegsende fällt der Umgang mit den einstigen Befreiern schwer. Das Auswärtige Amt rät, russische und auch belarussische Vertreter vom Gedenken auszuschließen, berichtet rbb24-Reporter Robert Schwass.
In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigem Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Es ist genau dieser Hinweis im Schreiben, der Friedemann Hanke, CDU-Vizelandrat im Landkreis Märkisch-Oderland, verwundert.
Und es kommt gar nicht in Frage, es gebietet sozusagen der zivilisierte Umgang miteinander und es gebietet aber auch der Ort. Auch hier müssen wir nochmal klar sagen, wir sind ja nicht hier ein Museum, sondern wir sind eine sowjetische Kriegsgräberstätte.
Hanke geht davon aus, dass der russische Botschafter zur Gedenkveranstaltung am Mittwoch kommt, auch ohne Einladung.
Wir werden ganz selbstverständlich ihn herzlich begrüßen. Er ist der Botschafter, er ist der oberste Vertreter eines großen Landes. Der wird natürlich mit der ihm gebührenden Ehren empfangen und begrüßt, selbstverständlich.
Der ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev hat dagegen bereits angekündigt, nicht zum Gedenken zu erscheinen. Er kritisiert die Teilnahme von russischen Vertretern. Für die Handlungsempfehlung des Auswärtigen Amtes habe der Botschafter Verständnis. In seinen Augen missbraucht Russland die Geschichte schon lange für politische Zwecke.
Russland präsentiert sich als einziges Opfer und als einziges Sieger über den Nationalsozialismus. Und mit dieser Doppellüge hat Russland Deutschland jahrzehntelang manipuliert.
Makiew betont, dass Russland die 27 Millionen sowjetischen Opfer im Zweiten Weltkrieg für sich beanspruchen würde. Dabei waren unter den Toten auch schätzungsweise 8 Millionen Ukrainer und Angehörige anderer Nationen. Auch Gedenkstätten wie die Seeloer Höhen oder das Ehrenmal im Berliner Treptower Park würde Russland für sich reklamieren.
Deswegen diese imperiale Denkmäler sind nicht die Orte einer Erinnerung für mich persönlich und für die ukrainische Gemeinde.
Dass Gedenkveranstaltungen in Seelow in der Vergangenheit für russische Propaganda benutzt wurden, bestätigt auch Vizelandrat Hanke. Dem wolle man gerade vor dem Hintergrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine keine Bühne bieten. Deshalb, so Seelows Bürgermeister Robert Nitz, sei im Vorfeld ein stilles Gedenken geplant worden.
Es ist unstrittig, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und genau aus diesem Hintergrund muss man mit der Sache vernünftig und auch ganz besonnen umgehen.
Für die Stadt Seelow und den Landkreis Märkisch-Oderland steht ein würdevolles Gedenken im Vordergrund. Denn die viertägige Schlacht um die Seelower Höhen war die größte des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Wie viele Soldaten zwischen dem 16. und 19. April 1945 ums Leben kamen, ist bis heute nicht geklärt. Schätzungen reichen von 12.000 bis 100.000 Opfern auf deutscher und 33.000 bis 200.000 auf sowjetischer Seite.
RBB24-Reporter Robert Schwass über das Gedenken an die Schlacht auf den Seelower Höhen. 16 weitere Unterkünfte für Flüchtlinge, das war der Plan des Berliner Senats noch im letzten Sommer. 3 wurden bereits wieder gestrichen, jetzt kassiert der Senat auch den Standort Generalpapelstraße in Tempelhof ein. Man habe sich mit dem Eigentümer nicht einigen können. Auch gegen die gewünschte Unterkunft an der Thielallee in Dahlem regt sich Widerstand, berichtet RBB24-Reporterin Tabea Kunze.
Der geplante Standort Thielallee 63 ist ein Parkplatz der Freien Universität, direkt vor dem Hahn-Meitner-Bau, einem denkmalgeschützten Gebäude aus der Gründerzeit. Auf dem Parkplatz soll ein dreigeschossiges Containerdorf für 230 Geflüchtete entstehen. Doch der Zehlendorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Adrian Grasse wehrt sich dagegen.
Ich halte diesen Standort hier für völlig ungeeignet, um Flüchtlinge unterzubringen.
Grasse hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches er heute präsentiert hat. Der beauftragte Bauforscher komme zu dem Schluss, dass eine Flüchtlingsunterkunft an der Thielallee 63 ungeeignet sei. Der Denkmalschutz spreche dagegen. Der CDU-Politiker fasst es so zusammen.
Hier ist die Freie Universität. Hier ist ein sozusagen denkmalgeschütztes Ensemble. Es geht auch um Sichtachsen, um Freiräume. Das macht hier eben dieses Areal so besonders. Dafür möchte ich mich gerne einsetzen.
Der Berliner Staatssekretär für Soziales, Aziz Bozkurt, hat für diese Argumente wenig Verständnis.
Es geht um einen Parkplatz. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Von daher ist das auch ein bisschen, ich sag mal, wenn man Gründe sucht, findet man viele Gründe. Und hier hat man anscheinend irgendwas versucht zu finden. Das kann ich ehrlicherweise gar nicht nachvollziehen, weil es grundsätzliche Fragen sind, wie wir mit Menschen umgehen.
Der SPD-Politiker musste schon 4 Standorte aufgeben. Doch neue Flüchtlingsunterkünfte würden gebraucht, auch wenn gerade weniger Menschen in Berlin ankommen.
Die Zugangszahlen sind jetzt etwas niedriger als in den letzten Jahren. Trotzdem ist das die Problematik, dass jeder neu ankommende Mensch auf ein System trifft, was im Prinzip schon voll ist. Das heißt, in den Regelunterkünften haben wir wenige 100 Plätze frei. Im Vergleich zum Gesamtsystem von über 40.000 mit der Notunterbringung an Plätzen. Das heißt, das ist nichts an Luft.
Es gehe ihm vor allem darum, die Menschen aus der Notunterkunft Tegel herauszuholen, wo Tausende auf engem Raum zusammenleben. Dass CDU-Politiker wie Grasse öffentlich gegen geplante Standorte argumentieren, werde keinen Erfolg haben, so der SPD-Staatssekretär.
Wir hatten einige Fälle, wo gerade Abgeordnete des Koalitionspartners Themen wieder hochgezogen haben, systematisiert haben, ehrlicherweise auch das Gefühl erzeugt haben, da können wir gleich mit Druck irgendwie was ändern? Das ist tatsächlich nicht so. Wenn, dann sind es wirklich praktische Fragen, die dazu führen, dass wir auch Abstand nehmen müssen. Ansonsten kommen auch diese Standorte.
Der Standort an der Thielallee 63 in Dahlem soll ab dem 2. Quartal 2026 geflüchtete Menschen aufnehmen. Für voraussichtlich 5 Jahre.
Eine Recherche von Tabea Kunze. Der Crystal-Pate von Cottbus muss ins Gefängnis. Über Jahre hatte er mit Crystal, Cannabis und Kokain gedealt und sich dabei offenbar wie ein klischeehafter Mafia-Pate verhalten. Heute wurde er vom Landgericht Cottbus zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. RBB24-Reporterin Jasmin Schomba hat den Prozess verfolgt.
Der König ist tot, der nächste König kommt bestimmt. So formuliert es der Staatsanwalt Thomas Grothaus heute. Im Plädoyer hatte er den 29-jährigen Angeklagten als Crystal-Paten von Cottbus bezeichnet.
Also ich habe das im Plädoyer mit Absicht gesagt. Er ist für mich die bestimmende Person im Crystal-Bereich in Cottbus in den letzten 4 Jahren gewesen.
Der 29-Jährige soll mit Drogen, vor allem Crystal Meth, gehandelt haben. Über 90 Mal konnte das Gericht ihm Drogenhandel nachweisen. Außerdem habe er die Preise und Vertriebskultur für Crystal, teilweise auch für Koks im Raum Cottbus, entscheidend mitgestaltet. Sein Revier habe er mit Hilfe von Schlägern verteidigt. Nun geht es für den Mann, der ein ganzes System etablierte, ins Gefängnis. 7 Jahre und 6 Monate, das hat das Landgericht Cottbus entschieden. Für Verteidiger Christian Nordhausen erwartbar.
Ja, also wir hatten ja eine Verständigung geschlossen. Wie Sie wissen, zwischen 7 und 8 Jahren war erwartbar und beantragt war vom Vertreter der Staatsanwaltschaft 8 Jahre, von uns 7 Jahre und dann liegen 7, 6 Monate genau dazwischen. Also das war zu erwarten. Damit können wir leben. Rechtsmittel wird es auch nicht geben. Also von uns nicht.
Das Geständnis hat den Prozess verkürzt und somit auch den sogenannten Deal, eine Absprache zwischen den Beteiligten, ermöglicht. Der Angeklagte selbst zeigte sich schon frühzeitig als kooperativ, so Verteidiger Nordhausen.
Also wir hatten ihn in der Haft besucht und da hatte er relativ zu Beginn unseres Besuchs ausgeführt, dass das, was passiert ist, nämlich die Inhaftierung, er als, so hat das wörtlich gesagt, Geschenk Gottes ansieht. Also als die Möglichkeit, sein Leben zu ändern.
Namen und Kontaktperson hat der Angeklagte nicht preisgegeben. Das eingenommene Geld, die rund 1 Million Euro, soll er größtenteils beim Glücksspiel verloren haben.
Aus Cottbus informierte Jasmin Schomba. Handy weglegen und raus ins Leben. Dazu verlocken kostenlose Angebote in diesen Osterferien. Gestern war rbb24-Reporter Markus Streim unter lauter Jungs beim Streetball. Heute traf er ausschließlich Mädchen beim Theaterworkshop in Berlin-Reinickendorf.
Arme ausschütteln und Gesicht lockern. Auch die Kleinen brauchen ein Aufwärmprogramm. Aber schon bei den ersten Kennenlernspielen wird es laut. 14 Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren haben alle Hemmungen abgelegt, die sie anfangs noch hatten.
Ich kenne hier niemanden. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber dann hat mich meine Mama noch rumgekriegt.
Gestern war ich das erste Mal hier.
Für mich geht's eigentlich nur ums Spaß halt.
Dass ich neue Mädchen kennengelernt habe.
Und das geht im August im Mädchen- und Frauentreff von Albatros Social heute wirklich schnell. Denn Theatertherapeutin Jenny Eier ist zu Gast. Aus den unterschiedlichen Grundschülerinnen will sie bis morgen ein kleines Ensemble schmieden. Einfach wird das nicht.
Es gibt ja auch Kinder, die ein bisschen länger brauchen, um warm zu werden und sich was zu trauen und so. Das ist in 3 Tagen, ist der Prozess da viel zu kurz. Wenn man da länger, ich mache viele Projekte, die ein ganzes Schuljahr dauern, da merkt man dann schon eher so eine Entwicklung und da entwickeln manche noch ein ganz schönes Talent und einen ganz schönen Mut im Laufe des Jahres. Auch hier kann man so Ansätze sehen und man sieht, wer Spaß dran hat und man sieht, wer gute Ideen hat. Und manche Kinder sprudeln einfach nur so raus mit kreativen Ideen. Das kann man schon sehen.
Der kostenlose Theaterworkshop war im Nu ausgebucht. Für die Leiterin des Auguste-Mädchentreffs Ronja Wapjan eigentlich nur eine Bestätigung ihrer wichtigen Arbeit im Kiez.
Auguste ist die einzige Einrichtung hier in Reinickendorf, die jetzt einen geschützten Raum für Mädchen anbietet. Also wir haben hier Mädchen, die aus sozial benachteiligter Familie kommen, das sind Großfamilien, in engen Räumen, auch Bildungsrückstände, weil die Eltern die Sprache nicht sprechen. Wir bieten die Hausaufgabenbetreuung an und ja, einfach Bewegung und auch Gespräche, wo sie auch zu Hause diesen Raum nicht haben.
Weitere Mädchen sind auch in der Woche nach Ostern noch herzlich willkommen. Der Auguste-Treff öffnet ab 10 Uhr. In der Auguste-Viktoria-Allee 17 in Reinickendorf.
Markus Streim über den Ferien-Theater-Workshop für Mädchen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören wie immer auch in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstreifen liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Hier kommen sie weitestgehend gut durch. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wettingen. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Planen Sie hier etwa 20 Minuten mehr ein. Recht voll ist es auch auf dem Spandauer Damm Höhe A100 in beiden Richtungen. Etwas mehr Zeit brauchen Sie außerdem in Mitte auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Kanzlauer Berg in Friedrichshafen. Friedrichshain und Alt-Treptow rund um die Elsenbrücke und in Karlshorst auf der Treskow Allee Richtung Oberschöneweide. Die Straße an der Wuhlheide in Oberschöneweide ist vor der Straße zum Veedstadt einwärts gesperrt. Dort steht ein defekter Fahrmischer und es ist Beton auf die Straße gelaufen. Dadurch gibt es Stau auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf sowie auf der Spindlersfelder Straße Richtung Wuhlheide. Und Rummelsburg-Nöldner Straße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund dafür sind Bauarbeiten bis Ende Mai. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.29 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Nach dem Test in einzelnen Regionen soll die elektronische Patientenakte ab dem 29. April in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach in einem Brief angekündigt. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern.
In Berlin haben Einsatzkräfte einen 29-jährigen deutschen Terrorverdächtigen festgenommen. Laut den Ermittlern wurde der mutmaßliche Islamist im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Neuköllner Sonnenallee gefasst. Ingo Janssen, RBB 24.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, radikal-islamistisches Gedankengut zu haben. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein. Dort habe er sich an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden lassen. Sein Ziel sei die Vernichtung des Staates Israel durch Gewalttaten wie Mord und Erpressung. Menschenraub gewesen.
Der Berliner Senat hat die sogenannte Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gäbler nach der Senatssitzung mitgeteilt. Demnach dürfen Vermieter bei neuen Verträgen maximal 10% mehr Miete verlangen und der Betrag darf höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Zukünftig soll diese Mietpreisbremse auf Bundesebene geregelt werden. Union und SPD wollen sie dann um 4 Jahre verlängern. Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan um 125 Millionen Euro aufstocken. Das hat die geschäftsführende Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Großbritannien als Gastgeber sagte umgerechnet 140 Millionen Euro zu. Wegen des Bürgerkriegs sollen bereits 12 Millionen Menschen vertrieben worden sein. 30 Millionen seien von Hunger bedroht. Brandenburg gilt ab sofort wieder als komplett Maul- und Klauenseuchenfrei. Alle zuletzt gemachten Untersuchungen auf MKS seien negativ gewesen, teilte das Brandenburger Landwirtschaftsministerium mit. Deshalb habe auch die Weltorganisation für Tiergesundheit diesem Antrag zugestimmt, die Region wieder als seuchenfrei einzustufen. Damit sind auch alle Handelsbeschränkungen und die Schutzzone um den Ausbruchsort aufgehoben worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Abend überwiegend bewölkt, örtlich etwas Regen, oft aber trocken. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 22 Grad, in Cottbus sind es 19 Grad. Morgen viel Sonne oder locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad, am Donnerstag heiter bis wolkig und bis 29 Grad. Die Zeit 18.32 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Mit der Rekordinvestition von fast 20 Milliarden Euro ist es im vergangenen Jahr gelungen, den Verfall der Bahninfrastruktur, etwa von Schienen und Bahnhöfen, weitgehend zu stoppen. Der Zustandsbericht der Infrastrukturbahntochter Infrago weist für 2024 eine leichte Verbesserung des Zustandes auf die Schulnote 3 aus. RBB-Bahnexperte Johannes Frevel informiert.
Er gilt als Achillesferse der Bahn, der schlechte Zustand der Infrastruktur. Im vergangenen Jahr ist die Bahn erneut in die roten Zahlen gefahren. Alle Gewinne im Fernverkehr wurden von viel höheren Entschädigungszahlungen für Verspätungen aufgefressen. Bahnchef Richard Lutz bedauerte bei der jüngsten Bilanzpressekonferenz:
Wir haben im Fernverkehr im vergangenen Jahr einen Rückgang der Nachfrage erlebt und mussten gleichzeitig hohe Entschädigungszahlungen an unsere Fahrgäste leisten.
Der Bahntochter Infrago kommt eine Schlüsselrolle zu, die Bahn mit einem besseren Netz auch wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Im vergangenen Jahr gelang die Trendwende. Der Verfall der Bahninfrastruktur wie Schienen und Bahnhöfe konnte weitgehend gestoppt werden, resümierte Infragochef Philipp Nagel, als er den Netzzustandsbericht für das Vorjahr in Berlin präsentierte. Das beste Bahnnetz gibt es durch die Nachwendeverkehrsprojekte Deutsche Einheit im Osten, das schlechteste im Westen.
NRW ist eben jetzt hinter Schleswig-Holstein zurückgefallen und NRW ist auch das einzige Bundesland, wo wir keine Verbesserung der Zustandsnote geschafft haben. Sicherlich die größte Herausforderung jetzt, wenn man an Bundesländer denkt, wie man dort das riesige Netz nach vorne bringt.
Die größten Verbesserungen gab es im Vorjahr bundesweit bei Gleisen und Weichen. Dort kann besonders schnell und einfach gebaut werden. Schwierig sieht es weiterhin bei 4000 Stellwerken aus. Die Hälfte muss erneuert werden, doch die Industrie kann nur weniger liefern als nötig.
Wir können nur so viele Stellwerke aktuell erneuern. Also wir gehen mit den 200 an das, was in den nächsten 3 Jahren eigentlich leistbar ist aus der Industriekapazität. Wir wollen mehr. Man kann sich ganz einfach ausrechnen. Man muss ungefähr 100 im Jahr bauen. Wir haben die ältesten Stellwerke, sind ja deutlich über 100 Jahre schon in Betrieb. Wenn wir 200 in 3 Jahren bauen, dann sehen Sie, dass es eben noch zu wenig ist.
Insgesamt konnte der Netzverfall im vergangenen Jahr zwar erstmals gestoppt werden, allerdings zu einem hohen Preis. Der Sanierungsbedarf ist im Vorjahresvergleich von rund 92 auf 110 Milliarden Euro gestiegen. Zur Begründung führt Infragochef Philipp Nagel an, die wachsende Nachfrage nach Bahntechnik treibe am Markt die Preise.
Wenn wir die Nachfrage erhöhen, dann steigen erstmal die Preise, das ist ganz klar. Und das motiviert Unternehmen, Kapazitäten aufzubauen. Und so ist es mit allen.
Die Bahntochter Infrago hofft darauf, in diesem Jahr könnten auch unter der neuen Bundesregierung wieder knapp 20 Milliarden Euro in Fahrwege der Bahn und in Bahnhöfe investiert werden.
Johannes Frevel über den Zustand der Bahninfrastruktur. Um 10% sind die Gesamtvergütungen der DAX-Chefs im vergangenen Jahr gestiegen, so jüngste Berechnungen des Handelsblatt Research Instituts. Angesichts vieler Meldungen von Stellenabbau und Wirtschaftskrise kann das schon verwundern. Börsenreporterin Bianca von der Au ordnet es ein.
Für Christian Klein war 2024 ein gutes Jahr. 19 Millionen Euro hat der Chef des Software-Riesen SAP im vergangenen Jahr verdient. Damit war er der bestbezahlte Manager im DAX, wie eine Berechnung des Handelsblatt Research Institutes ergeben hat. Dicht gefolgt vom Beiersdorf CEO mit 13,2 Millionen Euro. Auf Platz 3 unter den Spitzenverdienern in einem DAX-Vorstand der Chef von Mercedes-Benz mit 12,5 Millionen Euro Jahresvergütung. Kritik kommt von Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wir merken jetzt schon, dass die Maximalvergütung, also wenn man alles zusammenpackt, so maximal pro Jahr verdient werden kann, das steigt jetzt über die 10 Millionen Grenze. Und das war immer so eine ungeschriebene Regel, über 10 Millionen, das ist nicht mehr gut, das kann man nicht gut vermitteln, auch in der Bevölkerung.
Andererseits gibt Aktionärsschützer Tüngler zu bedenken, dass sich die Vergütung der DAX-Chefs rückblickend auf die vergangenen 4 Jahre beziehe. Der Aktienkurs sei eben auch ein Spiegel für den Erfolg des Unternehmens, sagt Anlagestratege Sören Hettler von der DZ Bank.
Was man sehen muss, ist, wenn jemand erfolgreich ein Unternehmen führt, dann soll er dafür auch entsprechend entlohnt werden. Das ist gut für die Belegschaft, für das Unternehmen insgesamt. Davon profitieren Arbeitsplätze, davon profitiert man auch als Volkswirtschaft. Insofern hier die positiven Sachen wirklich auch entsprechend zu honorieren, ist korrekt.
Häufig wird auch das Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit angeführt. Also um die Spitzenkräfte zu bekommen, müsse entsprechend viel gezahlt werden. Im europäischen Vergleich seien die DAX-Vorstandsvorsitzenden gar nicht so schlecht unterwegs, ordnet Sören Hettler von der DZ Bank ein.
Wenn ich jetzt den Vergleich zu den USA ziehe, wo sicherlich auch noch deutlich höhere Gehälter bezahlt werden, da ist man seinen Job sicherlich aber auch schneller los. Also es gibt auch genug Beispiele, wo man relativ kurzfristig auch dann einen neuen Chef gesucht hat, weil der Erfolg nicht da war. Natürlich, wenn ich auf der einen Seite sage, es muss mehr Gehalt bezahlt werden, um hier vergleichbar zu sein, dann muss ich auch die negativen Seiten deutlich stärker berücksichtigen.
Das ist in der Realität häufig nicht der Fall. So kritisiert etwa die Vermögensverwaltung Union Investment, bei sinkenden Aktienkursen werde oft argumentiert, dass es nicht an der Leistung des Vorstands liege, sondern äußere Umstände verantwortlich seien.
Neidisch macht es uns natürlich nicht, aber es irritiert schon. Bianca von der Au über die Top-Gehälter von Firmenchefs.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Europa will autarker werden bei der Rüstung, aber auch in sauberen Technologien. Bis 2030 sollen 40% des Bedarfs an CO2-freien oder armen Technologien auf dem Kontinent produziert werden, und zwar in Net Zero Valleys. Das erste dieser Valleys in Europa will die Lausitz werden. RBB24-Reporter Andreas Rausch hat darüber mit Markus Niggemann gesprochen. Niggemann ist Kämmerer der Stadt Cottbus und Sprecher der Taskforce Net Zero Valley Lausitz.
Die Europäische Union, also Parlament und Europarat, haben erst letzten Sommer das sogenannte Netto-Null-Industriegesetz, also eine Verordnung, beschlossen. Das Ziel, grob gesagt, saubere Technologien zu einem erheblichen Teil auf europäischem Boden zu produzieren, um unabhängiger vom Weltmarkt zu werden. Und die Lausitz will die erste Modellregion in ganz Europa sein, in der dieses Ziel umgesetzt wird. Herr Niggemann, ist das nicht eine Nummer zu groß? Das verschlägt einem ja fast den Atem.
Nein, überhaupt nicht. Wir befinden uns mitten im Strukturwandel. Wir sind eine klassische Energieregion, eine klassische Industrieregion, verstehen uns als Industrieregion, wollen das auch bleiben, wollen das auch nach dem Kohleausstieg bleiben. Und dafür brauchen wir neue Industrie. Und das passt eigentlich perfekt zu uns. Wir haben freie Industrieflächen, wir haben eine positive Einstellung der Bevölkerung zur Industrie. Wir haben Stromnetze, mit denen man viel machen kann. Wir haben einen erneuerbaren Energienüberschuss. Und vor allen Dingen haben wir im Rahmen des Strukturwandels ganz viele spannende Forschungseinrichtungen in die Lausitz bekommen, von Zittau bis Cottbus, rund um Dekarbonisierung, Energiewende. Und das muss ausstrahlen auf die Wirtschaft. Und deswegen passt das alles sehr gut. Zudem kennt sich die Region. Die Region hat sich im Rahmen des Strukturwandels geeint, sich gefunden, vertraut sich. Und hier können die Kommunen Hand in Hand mit der Wirtschaft vorangehen.
Sie haben schon so ein paar Stichworte für die Voraussetzungen gerade genannt. Ich glaube, die EU hat 19 Vorgaben gemacht, die erfüllt werden müssen. Und die Lausitz hat sich in einem Papier, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, ich glaube 4 oder 5 rausgepickt. Warum die und welche sind es konkret?
Es geht um Netto-Null-Technologie. Es ist Netto-Null-Technologie, so ein komisches Wort. Was ist das eigentlich? Das sind Technologien, die man braucht, wenn man klimaneutral werden will. Dazu gehören Batterien, also Batteriefabriken in dem Fall. Fabriken für die Produktion von Photovoltaik, von Windrädern, aber auch sogenannte Power-to-X-Technologien, also wo Stromüberschüsse verwendet werden, beispielsweise um Wasserstoff herzustellen oder auch Kerosin. Andere Möglichkeiten. Und wir haben überlegt, okay, wo hat denn die Lausitz Vorteile? Also wir sehen die Stärken der Lausitz, gerade bei den Themen, alles was mit Energiespeicherung zu tun hat. Hier haben wir tolle Forschungsprojekte, aber auch schon erste kommerzielle Projekte. Umwandlung von Überschüssen aus erneuerbaren Energien, halt in Wasserstoff, in Flugbenzin. Aber auch intelligente Stromnetze und auch alle Möglichkeiten der Sektorenkopplung wollen wir nutzen. Und da sehen wir die Stärken der Lausitz, weil wir dort sowohl Unternehmen haben, Investoren, die bereitstehen, aber auch die entsprechenden Forschungseinrichtungen, die ihren Ergebnisse halt auch in der Praxis Anwendung finden müssen.
Nun gibt es seit knapp fünf Jahren das Kohleausstiegsgesetz. 2038 ist auch in der Lausitz Schluss und begleitend ein Strukturstärkungsgesetz, was etwa 40 Milliarden Euro deutschlandweit in die Reviere gibt, um eben nicht die Fehler vom Anfang der 90er zu machen, dass die Region, die Reviere ins Industrielose, ins Bodenlose fallen. Die brandenburgische Lausitz bekommt etwas mehr als 10 Milliarden in diesem Prozess ab. Warum braucht es noch ein zusätzliches Projekt Netto Null, wenn doch sowieso schon so viel passiert?
Die Gelder aus dem Strukturwandel sind doch irgendwann weg. Die sind für einen Übergang gedacht. Und nach dem Übergang muss diese Region allein auf eigenen Beinen stehen. Da muss Wertschöpfung vor Ort sein. Wie beispielsweise die Forschungseinrichtungen, die ich genannt habe, die werden jetzt finanziert aus Strukturgeldern. Wenn aber nach 2038 nicht die entsprechende industrielle Anwendung der Ergebnisse, die industriellen Partner da sind, werden die möglicherweise auch wieder ihre Koffer packen. Also wir müssen diese Chance jetzt nutzen, ein Ökosystem aufzubauen, bestehend aus halt Forschung und auch Anwendung und industrielle Produktion, dass man hier auch gar nicht mehr weg will. Die EU hat diese Verordnung erlassen, weil sie nicht so sehr abhängig sein möchte vom EU-Ausland, was diese Netto-Null-Technologien angeht. Und dort geht es ganz klar auch um Geschwindigkeit. Wenn ich also mich entscheiden kann, investiere ich in Asien, in Europa, in Amerika, und ich habe eine ein tolles innovatives Produkt bei einer dieser Technologien, habe ich halt den Vorteil, dass ich in Asien und Amerika zurzeit deutlich schneller bin. Also ich habe die Idee, ich habe das Geld, ich will die Fabrik bauen und kann auch relativ zügig damit anfangen. Bei uns haben wir sehr langwierige Planverfahren, Genehmigungsprozesse. Das alleine ist schon ein Grund, oft nicht in Europa zu produzieren. Deswegen spielen diese schnellen Genehmigungsprozesse so eine ganz große Rolle bei einem Net Zero Valley. Das alleine ist es aber nicht. Es geht auch um eine sogenannte Net Zero Academy. Ja, hinter diesem Namen verbirgt sich, dass diese neuen innovativen Technologien Qualifizierung brauchen, die unser Qualifizierungsrahmen gar nicht hergibt. Das heißt, dort braucht es Aus- und Weiterbildung, um überhaupt die Fachkräfte für diese neuen Technologien entsprechend zu qualifizieren.
Sie hören das RBB 24 Inforadio mit dem Vis-à-vis heute mit Markus Niggemann. Der ist nicht nur Kämmerer der Stadt Cottbus, sondern auch Sprecher der Taskforce Net Zero Valley. Es geht um die Umsetzung einer EU-Verordnung, wonach bis 2030 40% der sauberen Technologien möglichst auf europäischem Boden erzeugt und produziert werden sollen. Es gab vor ein paar Tagen eine Reise nach Brüssel und dort wurde dann formal dem Binnenmarktkommissar Séjourné die Bewerbung um das Net Zero Valley übergeben. Das ist ein symbolischer Akt gewesen. Wie geht's jetzt weiter? Die Leute fragen natürlich, wann geht es los mit diesem Net Zero Valley? Wann passiert was praktisch? Wann sieht man was?
Streng genommen haben wir den Antrag sowohl dem EU-Binnenmarktkommissar als auch den beiden Staatssekretären aus dem sächsischen und brandenburgischen Wirtschaftsministerium übergeben. Denn die Europäische Union hat die Mitgliedstaaten ermächtigt, Net Zero Valleys auszuweisen. Und Deutschland als föderales Land hatte die Bundesländer ermächtigt. Das heißt, der formale Ausweisungsbeschluss erfolgt durch die Bundesländer. Wir können natürlich nicht genau sagen, wie lange das dauert, weil es wird Rückfragen geben, es wird noch Änderungen geben, vielleicht wird es auch notwendig sein, irgendetwas nachzuarbeiten an dem Antrag. Wir sind allerdings gute Hoffnung, dass wir im Sommer diesen Ausweisungsbeschluss bekommen und wir dann tatsächlich auch Europas erstes Net Zero Valley sind. Parallel dazu müssen wir auf der einen Seite an Strukturen vor Ort arbeiten, dass dieses Net Zero Valley auch mit Leben erfüllt wird. Wir müssen diese schnellen Genehmigungsprozesse halt auch implementieren, gerade auf kommunaler Ebene. Wir diskutieren auch gerade, ob wir ein Modellprojekt für KI in der Verwaltung diesbezüglich ins Leben rufen. Wir kämpfen uns auch durch den Dschungel der Verantwortlichkeiten, durch Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Ministerien, zwischen Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Aber wir erfahren auf allen Ebenen auch sehr viel Wohlwollen und sehr viel Interesse und Motivation, hier endlich mal zumindestens im Rahmen von Net Zero Valleys diesen Knoten zu durchbrechen und über Bürokratieabbau nicht nur zu sprechen, sondern auch tatsächlich mal umzusetzen.
Also Schnelligkeit haben Sie schon als Stichwort gebracht. Wenn ich mir nochmal das Zeitschema anschaue, im vergangenen Jahr, im Februar, war eine Kommunalpolitiker-Delegation, die sogenannte Lausitz-Runde in Brüssel. Das war noch kurz bevor die EU-Kommission überhaupt den Impuls gegeben hat zu diesem Netto-Null-Industriegesetz, was dann im März rausging aus der Kommission. Im Sommer hat dann Europarat und EU-Parlament zugestimmt. Und Sie haben schon im Februar schon den Finger gehoben, Achtung, das wollen wir. Jetzt deklinieren Sie gerade durch, dass Sie quasi das Pilotverfahren sind. Ist das eigentlich immer noch ein großes Abenteuer, dass man am lebenden, am offenen Herzen sozusagen diesen Prozess miterleben kann? Oder ist das manchmal auch sehr mühsam, weil Sie sind ja im Hauptberuf eigentlich noch Kämmerer und Sie müssen eigentlich einen anderen Job machen und jetzt ist das hier quasi auf einer quasi ehrenamtlichen Basis, dieses riesen EU-Monster-Pilotprojekt auch noch schultern zu müssen?
Es ist beides. Es ist unheimlich spannend und motivierend und gleichzeitig auch sehr mühsam, weil es natürlich zusätzliche Arbeit auch ist. Das müssen die Verwaltungen derzeit mit eigenem Personal zusätzlich zu den normalen Aufgaben, die es auch nicht wenig sind, stemmen. Aber wir sind alle hoch motiviert. Als die Europäische Union diese Verordnung erarbeitet hat, noch bevor sie erlassen hat und wir schon wussten, wir wollen das unbedingt werden, haben wir auch intern diskutiert, wie machen wir denn das? Warten wir ab, bis alles ausdetailliert ist und wir dann prüfen, ob das was für uns ist? Oder sagen wir, Mensch, solange das gar nicht klar ist, wo die Vorteile sind und wie das genau ausgestaltet wird und wie die Prozesse laufen, machen wir da einfach mal Vorschläge, ja, wie das sein soll. Und wir freuen uns darüber, dass alle Ebenen dankbar darüber sind, dass wir Vorschläge machen. Und wir können dadurch gerade auch unsere Wünsche, unsere Sicht in den Prozess auf allen Ebenen hineinbringen. Und wir werden gehört und können mithelfen, dass ein Net Zero Valley dann am Ende das auch ist, was wir uns davon erhoffen.
Nun ist Europa groß und die Lausitz ist nicht die einzige Region, die sich interessieren wird. Spüren Sie schon so ein Stück weit, dass andere Regionen Kontakt zu Ihnen aufnehmen, dass die gucken, was machen die da eigentlich? Ist es was für uns? Also ziehen Sie schon Interessenten nach?
Tun wir, sowohl aus Deutschland als auch aus dem europäischen Ausland, die uns fragen, wie habt ihr das gemacht, was habt ihr dort vor? Es gibt durchaus auch unterschiedliche Ansätze in anderen Ländern. Dort muss nicht unbedingt ein Antrag von einer Region gestellt werden, sondern die Mitgliedstaaten erarbeiten selber die Vorschläge für Valleys. Aber wir sind im Austausch mit anderen und wir freuen uns auch darauf, dass andere auch Net Zero Valleys werden wollen, weil man gemeinsam dann doch auch mehr umsetzen kann und auch durchsetzen kann, beispielsweise beim Bürokratieabbau. Wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir aber trotzdem die Ersten sind und dadurch diesen First-Mover-Vorteil haben, dass wir halt Einfluss nehmen können auf die entsprechende Ausgestaltung eines Net Zero Valleys und wir erzeugen auch unglaublich viel Aufmerksamkeit überregional, auch innereuropäisch, sogar außereuropäisch, weil mit dem Net Zero Valley jetzt überall die Lausitz verbunden wird.
Das EU-Ziel geht auf 2030, das ist nicht mehr lang hin, 5 Jahre, wenn wir mal so 1-2 Jahre vorausgucken und wenn wir uns dann wieder unterhalten, was glauben Sie, wie hat sich die Lausitz bis dahin möglicherweise im Verstand zu heute verändert durch das Net Zero Valley?
Das ist genau die Frage. Ich kann Ihnen sagen, was unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist, dass wir durch diesen Prozess, durch die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, plus die Vorteile, die wir dann durch das Net Zero Valley dann bieten können, tatsächlich einige große Investoren angezogen haben, in der Lausitz in diese Netto-Null-Technologien zu produzieren. Eigentlich müssen die Bagger, um die Fabrik dafür zu bauen, relativ bald kommen. Und da werden wir nicht über 28, 29 sprechen können, sondern dann müssen in 1-2 Jahren schon erste Erfolge vorzeigbar sein.
Markus Niggemann, danke fürs Gespräch.
Das Gespräch führte Andreas Rausch aus dem RBB-Studio Cottbus mit Markus Niggemann von der Taskforce Net Zero Valley Lausitz.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Neandertaler, Ökoaktivisten und eine Spionin, das sind die Zutaten im neuen Roman von Literaturstar Rachel Kushner. See der Schöpfung heißt dieser Roman. Die US-Amerikanerin war damit im vergangenen Jahr für den Booker Prize nominiert. Das Buch sei ein unwiderstehlicher Page-Turner, elektrisierend und humorvoll. Höchste Kunst, urteilte die Jury. Mal hören, ob RBB-Literaturkritikerin Nadine Kreuzhaler dieses Urteil teilt. Hallo Nadine.
Hallo.
Erstmal die Fakten. Worum geht es im See der Schöpfung?
Ja, es geht um die Ich-Erzählerin Sadie, eine gefeuerte CIA-Agentin, die jetzt für Geld privat Undercover-Jobs annimmt. Und ihr Neuester, der führt sie in die französische Provinz. Hier soll sie eine Gruppe von Umweltaktivisten unterwandern und zerschlagen. Eine Gemeinschaft ist das von Kapitalismus, Aussteigern und Selbstversorgern, die vor Ort auch mithelfen, dörfliche Strukturen wieder aufzubauen. Eigentlich ja sympathisch, aber Sadies Auftraggeber, man weiß nicht so richtig, wer da eigentlich dahinter steckt. Sie weiß es auch nicht so genau. Verdächtigen eben die Aussteigerkommune ja der Sabotage und Anschlagsplanung. Das Ziel sind gigantische Wasserbassins der industriellen Landwirtschaft, eine Gefahr für das Grundwasser und damit auch für die kleinbäuerlich lebende Kommune. Ja, und Sadie schleicht sich also da jetzt ein und arbeitet daran, die Gemeinschaft von innen zu zerstören. Das ist eine Ebene des Buches, eine Agentengeschichte.
Die Agentengeschichte und was ist die andere Ebene?
Ja, die andere ist auch textlich ein E-Mail-Verkehr zwischen dem charismatischen Kopf der Kommune und einem Mann namens Bruno Lacombe, ein Altlinker, so 68er Schule, der desillusioniert von der Welt, zurückgezogen in einer Höhle lebt und von dort aus als ja so eine Art Ideen- und Inspirationsgeber für die jungen Aktivisten funktioniert. Und Sadie hackt sich in diesen E-Mail-Account ein von Bruno und liest mit, um zu wissen, ob die Gruppe irgendwas plant. Und wir lesen dann mit ihren Augen wiederum auch mit. Ja, aber anstatt der vermuteten Anschlagspläne findet sie jetzt philosophische Auslassungen von diesem Bruno zu Natur, zu Kunst, zum Ursprung und Wesen der Menschheit. Und hier kommen dann auch die Neandertaler ins Spiel. Bruno ist nämlich überzeugt davon, dass sie im Vergleich zum Homo sapiens die friedlicheren, die besseren Menschen waren. Und er ist einer der Antworten auf Fragen, die die Zukunft betreffen, in der Vergangenheit sucht. Für die Gegenwart stellt er fest, wir steuern in einem funkelnden, führerlosen Wagen auf die Auslöschung zu. Und er fragt sich, wie steigen wir da aus? Ja, und das ist ja eine Frage, die leider gerade brandaktuell ist.
Aber steckt ja eine ganze Menge drin in diesem Roman. Offenbar Neandertaler, Spionagegeschichte und dann noch die Suche nach den Ursprüngen der Menschheit. Geht diese Verknüpfung denn auf?
Ja, unbedingt. Also der Roman ist weder überfrachtet noch sperrig, im Gegenteil. Also so merkwürdig dieser ganze Neandertaler-Exkurs einem vorkommt. Man wird doch immer wieder in den Bann gezogen, genau wie Sadie. Und das ist erstmal eine zutiefst skrupellose, abgebrühte und zwiespältige Figur, die aber allmählich eben zugeben muss, dass sie sich ähnliche Fragen stellt wie diese Aussteiger. Und das ist wirklich ein Page-Turner, dieses Buch, voller Humor, voller wichtiger Fragen, die einer Sprache, die leuchtet und funkelt. Also ein ganz aufregendes Leseerlebnis.
Empfohlen von Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaler. See der Schöpfung heißt der Roman von Rachel Kushner, erschienen bei Rowohlt. Am 7. Mai ist Kushner im Spionagemuseum in Berlin-Mitte zu erleben. Vor gut 2 Jahren musste das Käthe-Kollwitz-Museum seinen Standort in der Berliner Fasanenstraße aufgeben nach 36 Jahren. Im Nachhinein aber erwies sich das als Glücksfall, denn im Theaterbau des Schlosses Charlottenburg gibt es doppelt so viel Platz. Jetzt aber muss die Dauerausstellung für letzte Bauarbeiten nochmal für 2 Monate schließen. Um diese Zeit zu überbrücken, hat das Museum sich etwas Besonderes einfallen lassen. Wie Kulturreporter Thomas Fitzel kann man jetzt mit Käthe Kollwitz ins Gespräch kommen.
Hallo, was geht?
Die visuelle Schöpferin des Avatars von Käthe Kollwitz à la Pop zum ersten Mal im Dialog mit Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz denkt nach, liest man auf dem Bildschirm, aber die erste Frage war wohl doch zu salopp und unkonkret gestellt.
Oh, das tut mir leid, wenn ich unhöflich wirkte. Das war nicht meine Absicht. Ich bin hier, um mit dir über Kunst und mein Leben zu sprechen. Was interessiert dich besonders?
Hi, ich würde gerne wissen, wie es dir heute geht. Heute ist der Tag, wo du in die Öffentlichkeit das erste Mal präsentiert wirst und es ist bestimmt sehr aufregend, oder?
Das ist wirklich aufregend, auch wenn ich selbst nicht mehr lebe. Es ist schön zu wissen, dass meine Kunst und meine Botschaften weiterhin Menschen berühren und zum Nachdenken anregen.
Anders als zum Beispiel in einigen Zeitzeugenprojekten ist Käthe Kollwitz hier nicht hyperrealistisch dargestellt, sondern sehr abstrakt.
Also zuerst war natürlich die Vorstellung da, etwas Lebensnahes zu machen, ein Foto zu animieren. Und dann haben wir aber alle sehr schnell gemerkt, das passt nicht.
Die Museumsdirektorin Josephine Gabler.
Es gibt keine bewegten Bilder von Käthe Kollwitz. Es gibt keine Stimmaufzeichnung von ihr. Das war fast das Schwierigste, zu überlegen, wie hätte sie denn gesprochen? Sie war ja Ostpreußin. Ja. Und ich habe eine einzige Stelle in einer Veröffentlichung gefunden von dem Kunstkritiker Paul Fechter, der gesagt hat, sie hat gelispelt.
Keine Schauspielerin oder Sprecherin lieh daher dem Avatar ihre Stimme, sondern auch die Stimme ist eine rein künstlich erzeugte.
Dieser Avatar, das ist nicht Käthe. Also wir sagen nicht Käthe, sondern entweder es oder der Avatar, aber nicht Käthe.
Den Avatar schuf à la Pop sehr geschlechtsneutral und mit einer Oberflächentextur, die einer Bronzeskulptur gleicht.
Das ist 3D-Modeling mit dem digitalen Ton. Ursprünglich wollte ich das komplett mit KI-Systemen modellieren und animieren, aber dann hat sich herausgestellt, dass visuell sind unsere KI-Tools noch gar nicht dafür bereit und die sexualisieren alle sehr stark. Es ist sehr sexy. Also man hat gesehen Brüste, ganz viel nackte Haut.
Deswegen griff à la Pop dann doch selbst zum digitalen Kreativwerkzeug. Die Inhalte der Antworten wurden aus den Tagebüchern, biografischen Texten und Briefen generiert, erzählt Irina Mijatovic, wissenschaftliche Volontärin und Projektleiterin.
Ich habe zuerst zum Beispiel ganz viele Fragen gesammelt von den Menschen hier in der Ausstellung. Und das Besondere bei Käthe Kollwitz Kunst ist, dass sie sehr zeitlos ist und sehr viele Brücken schlägt zu aktuellen Geschehnissen und auch die Menschen persönlich berührt. Von daher waren die Fragen so unterschiedlich zum Alltagsleben von Käthe Kollwitz, aber auch zum Krieg, zum Thema Armut. Und das war schon eine Herausforderung, dann zu schauen, was sagt sie denn so generell dazu? Und dann versucht, daraus passende Einträge zu finden im Tagebuch, damit eine Antwort generiert werden kann.
Irena Mijatovic, Projektleiterin beim Kollwitz Avatar. Während der Bauarbeiten bis Mitte Juni bleiben Foyer und Museumsshop geöffnet. Dort kann man auch Käthe Kollwitz befragen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin. In der Abfahrt Finofurt liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Hier brauchen Sie etwa 20 Minuten länger. Oberschöneweide, die Straße an der Wuhlheide, ist vor der Straße zum Veedsstadt einwärts gesperrt. Es steht ein defekter Fahrmischer dort und auf der Straße ist Beton ausgelaufen. Dadurch Stau auch auf der Spindlersfelder Straße Richtung Wuhlheide. Etwas mehr Zeit brauchen Sie außerdem in Friedrichshain und Altreto rund um die Elsenbrücke sowie in Gesundbrunnen auf der Badstraße und in Richtung Brunnenstraße. Rummelsburg-Nöldnerstraße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten und die gehen noch bis Ende Mai. Und in Mitte ist die Spandauer Straße ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt und in der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice, den gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Die mit Steve Neuwirth um 18 Uhr. Guten Abend. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, soll ab 29. April bundesweit genutzt werden können. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Der SPD-Politiker verweist auf positive Erfahrungen bei Testläufen in 3 Bundesländern. In der digitalen Akte sind unter anderem Befunde, Behandlungen und Medikamente der Patienten gespeichert. Praxen, Kliniken und Apotheken können darauf zugreifen, außer man widerspricht aktiv. Berliner LKA-Beamte haben einen 29-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen. Laut den Ermittlern wurde der Deutsche im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Neukölln gefasst. Er soll Sympathisant der Hisbollah-Miliz sein und Gewalttaten gegen Israel geplant haben. Hinweise auf konkrete Pläne gibt es bisher aber nicht, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Büchner dem RBB.
Wir haben Mobiltelefone beschlagnahmt und hoffen, dass wir darüber möglicherweise noch weitere Erkenntnisse bekommen, ob tatsächlich schon etwas beabsichtigt war. Aber noch geht es erstmal sozusagen nur allgemein um das, sich die Möglichkeit verschaffen, gegebenenfalls solche Taten begehen zu können.
Sebastian Büchner von der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Grund dafür seien vor allem die hohen Investitionen ins Schienennetz. Fast 20 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr verbaut worden. Wenn man so weitermache, könne eine echte Trendwende gelingen, heißt es von der Bahn. Aktuell führten aber die vielen Baustellen weiter zu etlichen Verspätungen. Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gebler nach der Senatssitzung gesagt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Die Regelungen zur Mietpreisbremse gelten damit weiterhin für ganz Berlin. Der Vermieter dürfe bei Neuvermietung maximal 10% mehr Miete nehmen als vom Vormieter, so Stadtentwicklungssenator Christian Gebler. Konkret darf die neue Miete bei Mietbeginn grundsätzlich maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Zukünftig soll diese Mietpreisbremse auf Bundesebene geregelt werden. Union und SPD wollen sie dann um 4 Jahre verlängern. Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan um 125 Millionen Euro aufstocken. Das hat Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Wegen des Bürgerkriegs sollen im Sudan bereits 12 Millionen Menschen